Ja, die dritte Runde, da geht es um die Mobilisierung von Bauland, um neue Wohnungen, die bezahlbar und dauerhaft gesichert sind, zu bauen. Und da gab es ja im letzten Jahr das Bauland-Mobilisierungsgesetz mit einer ganzen Reihe von Instrumenten, die teilweise auch schon genannt wurden. Zum Beispiel der sektorale Bebauungsplan, um auch in den Innenbereichsflächen, wo bislang nur Eigentumswohnungen oder frei finanzierte Mietwohnungen gebaut werden, einen Anteil beförderte Wohnungen festsetzen zu können. Es gab gewisse Erleichterungen beim Vorkaufsrecht und beim Baugebot und eine Fülle weiterer Detailregelungen, abgesehen jetzt von dem schon diskutierten Umwandlungsgenehmigungsvorbehalt im Paragraph 250, den haben wir ja sozusagen jetzt schon hinter uns gelassen. Die Frage ist jetzt, welche dieser Änderungen aus Ihrer Sicht für München besonders hilfreich und wichtig für die Schaffung von Bauland für bezahlbare Mietwohnungen sind und welche Instrumente Sie darüber hinaus für wichtig halten. Also genau die Frage, was fordern, was erwarten Sie von der Bundespolitik über das hinaus, was im Bauland-Mobilisierungsgesetz letztes Jahr vorgelegt wurde. Um nur mal so ein Beispiel zu nennen, ist es für Sie etwa ein Thema, ein Bodenpreisdämpfungsgesetz, also einen Bodenpreisdeckel zu fordern? Ist es für Sie ein Thema, eine Bodenverkehrsgenehmigung, so wie es sie für landwirtschaftliche Flächen gibt, auch für städtische Grundstücke zu fordern, damit man gegebenenfalls bei Preisüberhöhungen mit dem Vorkaufsrecht eingreifen kann? Oder gibt es ganz andere Instrumente, über die auch schon lange diskutiert wird, wie etwa den Planungswertausgleich, den ja schon Hans-Jochen Vogel in den 70er Jahren versucht hat, gemeinsam mit der FDP damals im Bundestag durchzusetzen, was ihm gelungen ist. Er ist dann aber im Bundesrat mit diesem Gesetzentwurf gescheitert. Also Blick auf Baulandmobilisierung für Neubau bezahlbarer Wohnungen. Was hat das Baulandmobilisierungsgesetz gebracht? Was fehlt? Was wäre Ihre wichtigste Forderung an die Politik in Berlin, an die neue Mehrheit und die neue Bauministerin Klara Geiwitz in Berlin? Ich würde mal sagen, wir nehmen mal die drei an der Regierung Beteiligten, die nehmen wir vielleicht dann zum Schluss. Und ich würde jetzt dann erstmal mit den Oppositionsparteien anfangen und Frau Kainz bitten, das Statement als Erste zu diesem Fragenkomplex zu machen.
Also Sie haben jetzt in Ihren vorbereitenden Worten die eigentliche Frage so weit ausgedehnt, dass man sie sicher nicht in 3 Minuten beantworten kann.
Ja,
Und
dann.
ich sage in dem Fall auch, wenn ich hier einen Beitrag leisten will, dann leiste ich den als Stadträtin dieser Stadt, wo ich versuche, mit dem Instrumentarium, das wir hier zur Verfügung haben, bestmögliche Ergebnisse zu erreichen. Wir wissen, dass Gesetzgebung Zeit braucht, bis sie sich findet. Und in der Zwischenzeit müssen wir mit dem zurechtkommen, was wir haben, nicht? Da sehe ich, und das möchte ich jetzt einfach auch als Statement abgeben, sehe ich als Mitglied der CSU die SEM als den falschen Weg an. Ich glaube, dass ein Weg, wie er in Freiham gewählt wurde, zielführender ist und besser ist. Und ich glaube, dass das ursprünglich verfolgte Modell der COSMO für die großen Flächen, die wir noch haben, auch die bessere Variante ist, weil sie einfach hier sagen wir mal, mit den Zwangsmaßnahmen, die am Ende der Fahnenstange da sind, einfach so viel Widerstände auslösen und so viele Nachteile einbringen, dass sie die Vorteile überhaupt nicht aufwiegen. Ich kann es jetzt leider nicht weiter ausführen, weil die Zeit zu so knapp ist, aber das ließe sich alles gut begründen. Dann sage ich Ihnen weiter, Sie haben das Bauland-Mobilisierungs Gesetz angesprochen und dort die sektoralen Bebauungspläne. Das betrifft alles Paragraph 34 Gebiete. Die Grundüberlegung ist schon okay, aber auch da sage ich wieder, lass uns mal schauen, was am Ende des Tages dabei herauskommt. Das Instrument ist extrem schwierig anzuwenden. Wir haben jetzt zwei Fälle in der Stadt. Das ist auch jetzt, muss man aufmerksam verfolgen, was damit passiert. Bei dem einen sage ich, das könnte ich mir vorstellen, dass es funktioniert. Bei dem anderen sage ich, das wird nicht klappen. Und ich glaube, dass die Anzahl der Wohnungen, die wir durch dieses Instrument mit den komplizierten Voraussetzungen schaffen, im Verhältnis zum Aufwand viel zu wenig sind. Ja? Und abgesehen davon, und dann will ich auch wieder aufhören, ich glaube, dass städteplanerisch die sektoralen Bebauungspläne keine guten Ergebnisse bringen. Ich begründe es jetzt nicht, würde zu weit führen. Aber ich glaube, dass es gut gedacht ist, aber schwierigst in der Ausführung.
Vielen Dank. Also Sie sind skeptisch, dass das Baulandmobilisierungsgesetz wirklich was Messbares bringt für die Baulandmobilisierung in München. Nur ein Hinweis noch, die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme ist kein neues Instrument, sondern die gibt es schon seit über 40 Jahren. Und ich habe jetzt Ihr Statement nicht so verstanden, dass Ihr Wunsch an Berlin ist, die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme aus dem Gesetz zu streichen. Sie haben ja eher über die Anwendung gesprochen.
Da kann gut, dann ich sagen, ich mal, Sie bringen mich auf einen Gedanken, den man nachgehen sollte. Nein, jetzt Spaß beiseite.
Gut, dann darf ich...
Ich bin von Maßnahmen ausgegangen, die wir hier bei uns in München jetzt zur Verfügung haben. Ja, und das Baulandmobilisierungsgesetz hat natürlich ganz viele Seiten und es hat auch unterschiedliche Perspektiven, ob wir auf dem flachen Land sind oder in der Großstadt.
Gut, dann gehe ich mal weiter und frage Herrn Ruff nach seiner Einschätzung, was hat das Baulandmobilisierungsgesetz gebracht und was wäre Ihr größter Wunsch, was die Schaffung von neuem Bauland angeht, den Sie an die Politik in Berlin richten würden?
Also ich glaube nicht, dass das Baulandmobilisierungsgesetz einen großen Effekt hat. Es kann schon gar keinen großen Effekt haben in München. Wir sind die am dichtesten bebaute Stadt und da sind einfach keine Reserven. Was soll man denn da viel mobilisieren? Das ist ein Gesetz, das passt gut in anderen Gemeinden, wo man immer gerade im ländlichen Raum nach außen wuchert und innen wird das Bauland, das da durchaus vorhanden ist, in der Innenverdichtung einfach nicht genutzt. Aber in München, wie gesagt, ist es ja in der Vergangenheit schon genutzt worden. Wir sind schon unglaublich dicht, deswegen erhoffe ich mir da gar nicht viel. Und nach außen hin weiter Bauland mobilisieren, ja, wir sind schon fast an den Stadtgrenzen. Also da glaube ich, das ist einfach ein Gesetz, das nicht für München gemacht ist. Ich würde mir vielmehr erhoffen, dass wenn Baurecht geschaffen wird, im Gewerbebereich, dass dieses zusätzliche Baurecht, also da was verdichten, was umplanen, dass dieses zusätzliche Baurecht, Bauvolumen vor allen Dingen in Wohnraum geht, dass man sich da offener zeigt, was die Bebauungspläne angeht und dass man zusätzliches Baurecht im bisherigen Gewerbebau eben nicht dazu nutzt, einfach nochmal das Wirtschaftswachstum anzufeuern, noch mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Wir haben Vollbeschäftigung, wir haben wahnsinnig viele Einpendler. Wir brauchen nicht noch mehr Ansiedlung von großen Unternehmen, die wahnsinnig viel bezahlen, sondern wenn da was nachverdichtet wird, dann sollte das wirklich genutzt werden, um auch Wohnraum zu schaffen und dann bitte auch die bestehenden Instrumente wie die SOBON auch in solchen Bereichen konsequent anwenden.
Ja, vielen Dank. Dann gehen wir weiter zu Herrn Jagel.
Der ist eingefroren.
Herr Jagel ist im Moment nicht auf Sendung. Dann gehe ich schon mal weiter zu Herrn Professor Hoffmann, der am Baulandmobilisierungsgesetz definitiv keine Mitschuld trägt, der aber oder dessen Parteifreunde in der heutigen Ampelkoalition und der Bundesregierung sitzen. Wie schätzen Sie das ein? Was hat das Baulandmobilisierungsgesetz gebracht und was wäre Ihr größter Wunsch für Fortentwicklungen des Planungsrechts, des Bodenrechts aus Münchner Sicht an Berlin?
Ja, also die Rücknahme des Baulandverhinderungsgesetzes, würde ich sagen. Also wie gesagt, es war nicht von uns mit initiiert und es ist interessant, dass die Frau Kainz das kritisiert, weil wir haben uns ja alle ein bisschen gewundert, warum das so kurz vor Schluss der Großen Koalition noch durchgedrückt wurde. Ich glaube in der Tat, dass es einen falschen Ansatz hat. Es bringt nämlich so eine, was wir heute öfter schon diskutiert haben, diese gegeneinander ausspielen von Eigentümern und Mieterinnen und Mietern. Das verstärkt auch dieses Baulandmodernisierungsgesetz, weil es immer sozusagen der Grundtenor ist, die Eigentümer, die Grundstücke oder Wohnungen haben, sind böse. Die muss man jetzt mit einem Vorkaufsrecht gängeln beispielsweise oder die muss man mit einem Umwandlungsverbot gängeln oder die muss man mit einem Baugebot gängeln, wenn sie ihre Grundstücke erstmal nicht verwerten wollen. Und das tut immer so, als wären die also alle böse und würden nur immer auf dem eigenen größtmöglichen Profit beharren. Und die Mieterinnen und Mieter sind alle zu schützen vor diesen Bösen. Das halte ich eigentlich für die falsche Herangehensweise. Und ich glaube, dass es auch ganz viele Eigentümerinnen und Eigentümer einfach nicht dazu bringen wird, sondern im Gegenteil, ihr Bauland zu mobilisieren, sondern sie werden jetzt erstmal abwarten, was passiert. Es mag Gemeinden geben, wo das funktioniert, aber in München, wo wir nur noch so wenig Grundstücke haben, wo die dann auch in der Regel in irgendeiner Form ja genutzt werden, viele davon derzeit auch noch landwirtschaftlich, kann ich nicht mit so einem Baulandmodernisierungsgesetz dort eingreifen. Und nochmal dieses, was wir jetzt haben, das noch weitergehende Umwandlungsverbot in Gebieten mit angespannten Wohnsituationen, da warten wir ja noch, was der Freistaat dazu sagt, wo das ist. Das halte ich für den völlig falschen Weg. Das geht in die Richtung von dem, was Frau Kainz und Herr Rupp vorhin auch gesagt haben. Das verteufelt eben die Eigentümerinnen und Eigentümer, die es vielleicht noch gar nicht sind, aber werden sollten. Ich bin da völlig bei Herrn Rupp. Wir sollten eigentlich schauen, dass wir unsere Eigentumsquote steigern in dieser Stadt. Und wenn wir mehr umwandeln würden, Mietwohnungen in Eigentumswohnungen, dann könnten wir zu dieser Steigerung beitragen. Im Übrigen haben alle Mieterinnen und Mieter, die dort wohnen, wenn umgewandelt wird, auch ein Vorkaufsrecht. Das wäre ein Vorkaufsrecht, was ich durchaus begrüße. Und in dem Zusammenhang auch meine Kritik nochmal, dass die Stadt München völlig ohne Not die München-Modell-Eigentumsförderung vor 2 Jahren ungefähr einfach abgeschafft hat. Weil das wäre genau das Modell, wo man dann diese Mieterinnen und Mieter, die nach einer Umwandlung vielleicht kaufen wollte, wo man sich überlegen kann, diese zu fördern. Wir müssen mehr Eigentum schaffen und nicht weniger. Mehr Eigentum ist der Schlüssel, um den Wohnungsmarkt zu entspannen.
Ja, vielen Dank, Herr Hoffmann. Klare Position, klare Ansage und natürlich auch ein Hinweis darauf, wenn ich mir die Wahlprogramme anschaue der Koalitionspartner, dass es doch eine ganze Menge von Fragen gibt, wo man nicht unbedingt einer Meinung ist. Aber dazu kommen wir ja gleich noch. Ich frage jetzt erstmal.
Ja, darf ich dazu nur noch kurz, weil ich es vergessen, weil ich ja explizit auch gefragt wurde, wie wir das uns austauschen. Also wir haben das Glück, dass unser wohnungsbaupolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, der Daniel Föß, ja, Münchner Bundestagsabgeordneter ist in München Nord. Und ich stehe natürlich in engem Austausch. Und er ist mit den Problemen aus München besonders geeignet, weil er diese Probleme gut kennt, auch eben im Wohnungsbau auf Bundesebene mitzuwirken an guten Lösungen. Ich denke, da ist die Ampel auch insgesamt dran.
Danke. Herr Jagel, Sie sind jetzt wieder auf Sendung. Wie sehen Sie das Baulandmobilisierungsgesetz und was wäre Ihr dringendster Wunsch an die neue Bundesregierung, die neue Bundestagsmehrheit?
Also das Baulandmobilisierungsgesetz, also es geht in Punkten bei uns nicht weit genug. Die Instrumente, die wir gekriegt haben, wie jetzt zum Beispiel den sektoralen Bebauungsplan, ich finde das eine komische Aussage, Frau Kainz, wenn Sie sagen, wir schauen mal, wie das so wirkt. Also die Regelung ist sehr begrenzt bis 2025. Also bis dahin müssen wir die Bebauungspläne aufstellen. Das heißt, wir können eigentlich jetzt nicht mehr gucken, wie das so wirkt, sondern müssen genau das tun, dort, wo wir sie nutzen können, eigentlich noch viel stärker zu nutzen. Also das ist sozusagen der eine Punkt. Zu den Vorkaufsrechten haben wir vorher schon was gesagt. Ich finde, ich weiß gar nicht, ob ich es so gut finde, dass zum Thema Vorkaufsrechte Sie mit Ihrem Herrn Föst gut im Austausch sind. Vielleicht hätte er eine andere Position. wenn sie nicht so im Austausch wären.
Glaube ich nicht.
Nur an sich an so eine Randnotiz. Und ich glaube, also sozusagen, was ich mir schon noch mal wünschen würde, wäre sozusagen schon noch mal ein stärkerer, also gerade im Baugesetzbuch, ein stärkerer, also Befreiung von Bebauungsplänen und so weiter. Also da, dass die Kommune stärker noch in die Planungshoheit, also die Planungshoheit liegt ja eigentlich bei der Kommune so, aber dass wir stärker eingreifen können, weil ich glaube, wir müssen stärker den Investoren einfach einen Riegel vorschieben. Das wäre es jetzt so von mir. Also dem Austausch, wir sind auch in einem engen Austausch mit unserer Bundestagsfraktion, aber sind da ja in der Opposition, also insofern.
Gut, dann nähern wir uns jetzt den weiteren Ampelkoalitionspartnern und ich würde als erstes Bernd Schreier bitten, der ja auch für das Baulandmobilisierungsgesetz oder dessen Partei für das Baulandmobilisierungsgesetz nicht verantwortlich ist, aber der jetzt sozusagen vielleicht etwas zum Nutzen für die Stadt und zur Weiterentwicklung und zu den Vorhaben in dieser neuen Legislaturperiode oder den Erwartungen sagen kann.
Ja, dazu möchte ich aber jetzt nochmal eingangs sagen, weil mich irgendwie innerlich aufregt, dass man nicht sieht, was für Wahnsinn hier auf dem Wohnungsmarkt hier stattfindet in München. Und der Herr Ruf sagt einfach, ja, begrenzt man das Wachstum, aber wir haben Freizügigkeit hier in dieser Stadt und viele, die hier zuziehen, die kommen deswegen, weil hier in der Region eine Boomregion ist, wo sie ihre Familien satt kriegen, egal wo sie herkommen aus Europa. Deswegen kommen die daher. Und das, da kann man auch keine Mauern hochziehen, da kommen sie trotzdem. Und momentan ist das Wachstum auf 15.000 runtergegangen oder weniger. Aber davon ist fast die Hälfte sind Geburten. Ja, soll man die alle, die hier geboren sind, aus der Stadt bringen und woanders ansiedeln? Also das sind so lauter solche Narrative, die einfach nicht funktionieren. Und ich weiß nicht, in welcher Bubble manche sind. Die meisten haben nicht das Anfangskapital, hier in dieser Stadt sie eine Eigentumswohnung für 1 Million Euro zu finanzieren. Die haben die sind darauf angewiesen, dass sie bezahlbaren Wohnraum haben. Deswegen konzentriere ich mich seit langer Zeit, weil ich in dem Bereich gearbeitet habe, im Amt für Wohnen und Migration, wie können wir es schaffen, dass die Menschen sozusagen nicht immer noch mehr verarmen, weil sie sich nicht einmal die Wohnung leisten können. Und Entschuldigung, warum, wenn also seit 2010 um 300% der Bodenpreis gestiegen ist, warum brauche ich, muss ich das mitnehmen, damit ich woanders mir wieder in einer anderen Region eine Wohnung leisten kann, Herr Ruf? Jetzt sozusagen den 50-fachen Bodenwert für den Nordosten, wenn ich den kassieren als Landwirt oder Bauer, ja, damit man das kooperativ macht und zum Schluss sozusagen die Stadt draufzahlen muss, dass man dort dann wirklich einigermaßen bezahlbaren Wohnraum macht, statt dass man von dieses Instrument, das ja im Bundesbaugesetzbuch gibt, das ist ja keine sozialistische Einrichtung, sondern dort gibt es das, dass man den Boden sozusagen einfriert, damit dort nicht Spekulation entsteht, ja, und dadurch sozusagen den Bodenwert so weitergegeben kann, dass es einigermaßen bezahlbar bleibt. Warum ist sozusagen, muss man das als CSU christlich-sozial verhindern, dass man so ein Instrument anwendet? Ja, das sind für mich die Fragen, die und was dieses Baulandmobilisierungsgesetz anbetrifft. Wer das liest, wie viele Hürden da sowieso sind. Da gibt es das Verwandtenprivileg, da geht schon ein Vorkaufsrecht nicht. Dann bei einer Schrottimmobilie muss man auch noch nachweisen, dass der Missstand sich nicht nachteilig auf die Umgebung auswirkt. Also hier sind ja sowieso 1000 Handbremsen drinnen. Und von daher denke ich, was wir brauchen, ist wirklich gute Vorkaufsrechte und die abgesichert und
eine Rechtssicherheit, zum Beispiel auch beim sektoralen Bebauungsplan, so dass man einfach hier den auch wirklich anwenden kann. Also sowas geht man ab und einfach eine Priorisierung von Bauanträgen zum Beispiel für kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungsbau. Also das waren für mich Sachen, wo ich denke, in die Richtung müsste es gehen. Danke.
Ja, vielen Dank, Bernd Schreyer. Jetzt ganz kurz nochmal Antwort von Tobias Ruff, den Sie eben direkt angesprochen hatten. Herr Ruff.
Ja, danke. Ich muss mich dazu natürlich äußern. Also es ist natürlich unredlich zu unterstellen, wir würden da Mauern aufbauen wollen oder sowas für realistisch halten. In keinster Weise. Wir wollen eine andere Strukturpolitik. Wir wollen nicht, dass München dermaßen boomt und noch mehr Arbeitskräfte anzieht. Und genau diese Strukturpolitik, die Sie erst jetzt gerade beschlossen haben, in dem SEM-Gebiet Nordost, nämlich nochmal 10.000 Arbeitsplätze dort zu schaffen, genau die verschärft das Problem. 10.000 in der Regel gut bezahlte Leute, die hier auf diesen Wohnungsmarkt drängen. Diese SEM ist genau das verkehrte Instrument. Wir haben Änderungsanträge gestellt für diese SEM und gesagt, macht ein anderes Verhältnis von Wohnung zu Arbeitsplätzen, wirklich nur Arbeitsplätze, die vor Ort dem Viertel dienen, Bildung, Sport, Kultur, Nahversorgung. 10.000 Arbeitsplätze in dem Gebiet ist viel zu viel und sie tragen zur Verschärfung auf dem Wohnungsmarkt bei. Und das ist genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen eine andere Strukturpolitik und selbstverständlich sind hier auch von unserer Seite alle Menschen gleichermaßen willkommen. Wir sind bloß der Meinung, wir müssen nicht noch mehr anlocken und andere Gebiete stärken in Nordbayern, in Deutschland, in Europa, eine andere Strukturpolitik betreiben. Mauern aufbauen, das ist nicht unsere Wortwahl.
Gut, ich glaube, das ist klar geworden, wo Ihre Zielrichtung ist. Und es wäre in der Tat eine spannende Diskussion, aber eine andere Diskussion über dieses Thema Strukturpolitik in Ihrem Sinne nochmal einen breiteren Austausch zu machen. Heute geht es aber erstmal um die Bodenpolitik und das Bodenrecht. Und dazu hat jetzt das letzte Wort in dieser Runde Simone Burger von der SPD-Fraktion. Und die SPD stellt ja in der neuen Bundesregierung die neue Bauministerin. Endlich haben wir wieder eine Bauministerin, also eine Ansprechpartnerin für die speziellen Fragen der Städtebauförderung, des Baurechts und auch der Raumordnung. Simone Burger.
Ich starte mal mit dem Baulandmobilisierungsgesetz. Das Baulandmobilisierungsgesetz, jeder einzelne Punkt war von uns hart erstritten. Und jeder Fortschritt. Und trotzdem gibt es natürlich Punkte in diesem Baulandmobilisierungsgesetz, wo auch wir sagen, also die 5 Jahre Befristung, die Frage, dass die Entschädigungsregelung beim sektoralen B-Plan nicht geklärt ist, das finden wir auch schwierig. Aber es zeigt, wir sind harte Kämpfer und da komme ich dann auch gleich zum Thema, was ist in der Zukunft, was ist mit der Ampel? Und ich finde, eine Partei, die sich für eine Spritpreisbremse einsetzt, die temporär beschränkt ist, die kriegen wir auch zur Mietpreisbremse, die ist nämlich auch temporär beschränkt. Das heißt, kämpfen lohnt sich und kämpfen ist auch wichtig. Ich weiß, ob der unterschiedliche in dieser Koalition und in der Ampel, aber es wird wichtig sein, Punkte nochmal zu thematisieren, nämlich die Frage 34. Für uns essentiell, was passiert in Paragraph 34? Wie schaffen wir es einfach, schnell bezahlbaren Wohnraum auch in der Nachverdichtung zu bekommen? Das Zweite, wie bekommen wir endlich mehr Rechte beim Gewerbebau? Es wurde schon mal angesprochen, Sobern Gewerbe. Wir hatten mal Sobern Gewerbe, die hatte nicht so viel Rechte, sagen wir mal so sehr freundlich formuliert, wie die Sobern beim Mietwohnungsbau. Auch da müssen Investoren auch ihren Beitrag für die Gesellschaft leisten. Und das muss endlich kommen. Und dementsprechend gibt es viel zu erkämpfen in dieser neuen Koalition und auch, glaube ich, viel zu diskutieren. Machen wir auf unserer Ebene auch. Dann hatte ich noch das Thema Eigentum. Wie kommen wir zu mehr Eigentum? Wir sind nicht eigentumsfeindlich. Wir wollen nicht, dass Menschen kein Eigentum besitzen. Aber die Frage ist, wie kommt man zu Eigentum in München? Und wie schafft man es, dass man mit minimalen Eigentum auch abbezahlen kann, ohne zu erben? Und da wären wir beim München-Modell Eigentum. Und deswegen hat auch die Frau Kainz sehr vorsichtig formuliert, nämlich eine neue Version. inzwischen auf Subventionsbeiträge pro Person, die einfach nicht mehr zu rechtfertigen sind. Weil die Spanne zwischen was kostet eine Eigentumswohnung und was kann ich wirklich refinanzieren von einem normalen Gehalt bis zur Rente einfach zu groß geworden ist. Und deswegen hilft es nichts. Wir müssen an die Bodenpreise ran. Wir müssen diese großen, dicken Bretter bohren. Und mit Planwertausgleich, mit vielleicht auch irgendwann über eine Bodenpreisbremse reden, weil nur dann schaffen wir es, die Bodenpreise und die Preise in dieser Region zu senken, dass es wirklich wieder Eigentum ermöglicht wird und nicht mit Einzelsubventionen. Das wäre wirklich die Lotterie, die wir da an dieser Stelle mit München Modell Eigentum aufmachen. Und deswegen haben wir uns davon verabschiedet.